Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Heute reden wir über Wohlstand. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch an den Sparkassenwerbespot aus den 90ern erinnern. Zwei Männer überbieten sich im Zeigen ihres Wohlstands. Villa und Yacht sind sicherlich Zeichen des Reichtums, aber ist das auch Wohlstand? Mich interessiert, was Sie darunter verstehen unter Wohlstand. 0800 2254 2254, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Immer mehr Menschen hinterfragen ja Konsum, Wachstum, nicht zuletzt natürlich angesichts des Klimawandels, müssen wir Wohlstand also vielleicht neu denken. Sie können uns auch schreiben, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das ist unsere Adresse. Was meinen Sie zu dem Thema Wohlstand? Wenn Sie sich was gönnen zum Beispiel, was ist das dann? Ist das dann ein paar Schuhe? Oder schauen Sie einfach mal 10 Minuten aus dem Fenster und tun gar nichts? Ist das was, sich was gönnen? Meine Gäste sind Vivian Dittmar, Coach und Autorin, die sich zum Beispiel über den inneren Reichtum Gedanken gemacht hat oder immer noch macht natürlich, und Dominik Enste, Wirtschaftsethiker und Verhaltensökonom am Deutschen Institut der Wirtschaft Köln, der unser Verhalten unter die Lupe nimmt. Ein herzliches Hallo an Sie beide.
Guten Morgen.
Hallo.
Sie sind mir beide zugeschaltet. Und die erste Frage vielleicht an Frau Dittmar. Sind Sie wohlhabend?
Auf jeden Fall. In vielfacher Hinsicht.
In vielfacher Hinsicht? 3, 4 Stichworte? Viel Geld zu Hause? Eine Yacht? Pferde?
Also wir sind ja allein dadurch, dass wir in Europa geboren sind, schon unglaublich privilegiert, was jetzt die materielle Versorgung betrifft. Das heißt, da würde ich mich auf jeden Fall als wohlhabend bezeichnen. Und darüber hinaus bin ich im nicht materiellen Sinne wohlhabend. Ich habe qualitativ einfach ganz wunderbare Beziehungen in meinem Leben. Ich lebe in einer Umgebung, wo ganz viel intakte Natur vorhanden ist. Ich habe verhältnismäßig viel Zeit. Das sind ein paar Beispiele, wo ich mich wirklich als sehr, sehr wohlhabend empfinde.
Alles schon Beispiele, was man unter Wohlstand unter Wohlstand subsumieren kann, wenn man das möchte. Herr Enste, sind Sie wohlhabend?
Ja, in den Dingen, die Frau Dittmar angesprochen hat, kann ich mich auch glücklich schätzen. Da über sehr viel Wohlstand zu verfügen, tolle Freunde, eine tolle Familie, in der es auch meistens sehr harmonisch zugeht und auch finanziell mit dem, was ich mir vorgenommen habe, bin ich sehr zufrieden. Und vielleicht auch noch ein Reichtum an Wissen, sofern man das überhaupt sagen kann, den ich mir erarbeiten durfte durch meine wissenschaftliche Tätigkeit, als das ist ein Privileg, solchen Wohlstand, wie Frau Dittmar schon gesagt hat, gerade auch in Europa, in relativ sicheren Verhältnissen genießen zu können.
Also wir sehen schon, wohlhabend sein, Wohlstand, da geht es eben auch um innere Werte, da geht es zum Beispiel auch um Bildung, da geht es vielleicht auch um Meinungsfreiheit. Und was geht es Ihnen, wenn Sie denken, ja, Wohlstand, wohlhabend, wie sieht es damit aus? 1957 hat der damalige Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland, Ludwig Erhard, versprochen, die soziale Marktwirtschaft bringt Wohlstand für alle. Dafür musste der Markt auch Grenzen akzeptieren. Die westdeutsche Boomer-Generation ist ja mit diesem Versprechen eigentlich groß geworden. Und für viele bedeutet das, dass sie sich materiell mehr leisten können. Und wir müssen jetzt natürlich überlegen, ob wir uns einen Konsum, der auf Wachstum ausgelegt ist, ob wir uns diesen Lebensstil eigentlich noch leisten können, eben mit den Stichworten Klimawandel, Ressourcenmangel, Kluft zwischen Arm und Reich, aber auch. Das sind ja sicherlich auch alles Gedanken, die Ihnen in den Kopf kommen, wenn Sie über Wohlstand nachdenken. Also rufen Sie uns an unter 0800 2254 2254 und teilen Sie Ihre Gedanken mit uns oder schreiben Sie eine E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Mein einer Gast ist Dominik Enste, Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsethiker. Er leitet das Cluster Verhaltensökonomik und Wirtschaftsethik am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und er ist Professor an der Technischen Hochschule in Köln. Herr Enste, ich habe Sie ja eben nach Ihrem privaten Wohlstand gefragt, aber was verstehen wir als Bundesrepublik Deutschland eigentlich unter Wohlstand?
Also in den Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg war Wohlstand vor allen Dingen materiell gemessen worden Und das war auch entscheidend. Und da hat die soziale Marktwirtschaft im Vergleich mit vielen, vielen anderen Volkswirtschaften weltweit das auch in hervorragender Weise eingelöst, das Versprechen. Das heißt nicht, dass alle den gleichen Wohlstand haben, aber dass wir doch daran ganz gut daran getan haben, die Chancen auf Wohlstand deutlich zu verbessern, den materiellen Wohlstand. Wir haben viele Erfolge in dieser Zeit erzielt, wirtschaftliche Erfolge vor allen Dingen, aber auch im Bereich der Bildung. Das heißt nicht, dass jetzt alles gut ist, sondern dass wir natürlich auch in diesem Kontext weiter arbeiten müssen. Was wir im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte festgestellt haben, ist, dass es mit einem bedingungslosen materiellen quantitativen Wachstum nicht weitergehen kann. Also das heißt, dass wir andere Elemente, andere Faktoren einbeziehen müssen, also die Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und so weiter. Und dass da aber auch die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft gute Voraussetzungen bietet, zeigen auch hier beispielsweise die Möglichkeit, dass wir den CO2-Ausstoß in Deutschland anders als in vielen anderen Ländern in den letzten 20 Jahren deutlich reduzieren konnten, ohne dass wir dramatischen Einbußen an materiellem Wohlstand hinnehmen mussten.
Also, dass die soziale Marktwirtschaft Möglichkeiten bietet, einzugreifen, ohne sich ganz von Wachstum zu verabschieden. Sie untersuchen ja oder haben eine große Untersuchung gemacht bzw. zusammengetragen, wie Glück und Wohlstand eigentlich zusammenhängen. Sie haben mit anderen ein Buch geschrieben, Glück für alle, und haben darin die Lebenszufriedenheit quasi unter die Lupe genommen. Wie korrelieren denn Glück und Wohlstand?
Tatsächlich kann man es auf eine sehr einfache Formel bringen. Geld macht nicht glücklich, aber kein Geld zu haben macht unglücklich. Das heißt, dass es schon sinnvoll ist, einfach die materiellen Grundbedürfnisse befriedigt zu haben und aber dann eben vielleicht nicht noch die Yacht zu brauchen und vielleicht nicht noch das fünfte oder sechste Auto, sondern da dann eher zu schauen, wie man den Wohlstand oder einen anderen Wohlstand noch erhöhen kann. Und auch da haben wir in Deutschland das ganz gut hinbekommen, indem wir uns einen hohen Zeitwohlstand gönnen, kann man einfach so sagen. Es gibt kein anderes Land außer Luxemburg, wo so wenig Arbeitsstunden jemand im Laufe seines Lebens arbeiten und leisten muss. Das heißt, er hat eben auch in Deutschland viele Möglichkeiten, den materiellen Wohlstand zu genießen und dafür dann auch eben Zeit zu haben. Und diese Kombination finde ich eigentlich ganz spannend und die kann, da werden wir mit Frau Dittmar noch drüber sprechen, sicherlich auch in einer guten Kombination die Lebenszufriedenheit erhöhen. Ja. Also in anderen Worten, ne, diese drei Dinge gehören ein Stück weit zusammen. Also Freizeit, Arbeit, aber dann eben auch Lebenszufriedenheit.
Ja, wie misst man denn das eigentlich? Wie haben Sie das untersuchen können?
Es gibt tatsächlich weltweite Befragungen in fast allen Ländern mittlerweile, wo man die Menschen mit relativ einfachen Fragebögen fragt, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind insgesamt, dass sie so leben. Gibt noch etwas differenziertere Fragebögen, aber auch mit dieser einen Frage kann man das eigentlich ganz gut erfassen. Und da zeigt Deutschland in den letzten Jahren, trotz Klimakrise, trotz Ukraine-Krieg, tatsächlich eine leicht steigende Tendenz, was die Lebenszufriedenheit angeht. Vielleicht auch, weil die Menschen feststellen, es kann in Deutschland gar nicht so schlecht sein, wenn so viele Menschen gerne hier leben wollen würden. Und insofern man da auch nochmal eine andere Perspektive drauf bekommt und nicht nur die kleinen Dinge immer in den Blick nimmt, die einen ärgern und die Dinge, die einem vielleicht momentan mal unglücklich machen. Ja. Lebenszufriedenheit erfasst eher so ein Gesamtkonzept.
Lebenszufriedenheit ist ein gutes Stichwort, was natürlich auch unseren zweiten Gast umtreibt. Fabian Dittmar ist Gründerin der Stiftung Be the Change. Damit möchte Vivian Dittmar einen Bewusstseinswandel anstoßen. Sie will Impulse geben, zum Beispiel auch durch Seminare, durch Referate, durch Bücher. Und eins heißt Echter Wohlstand, warum sich die Investition in inneren Reichtum lohnt. Frau Dittmar, wenn es echten Wohlstand gibt, dann gibt es auch unechten Wohlstand. Wodurch unterscheiden Sie das?
Unechter Wohlstand ist für mich eben ein sehr einseitiges Wohlstandsverständnis, wo wir eben Wohlstand einfach mit Besitz und materiellem Reichtum gleichsetzen. Und das ist offensichtlich viel zu kurz gegriffen, weil der Mensch hat ja nicht nur materielle Bedürfnisse, die sind natürlich wichtig. Das steht außer Frage. Wir können nicht über Wohlstand sprechen, ohne dass die materiellen Bedürfnisse abgedeckt sind. Aber zugleich übersehen wir meines Erachtens bei dieser Wohlstandsdefinition, dass wir ja soziale Bedürfnisse haben, psychologische Bedürfnisse und auch spirituelle Bedürfnisse, die in diesem Wohlstandsverständnis einfach nicht vorkommen. Das heißt, echter Wohlstand ist für mich ein Wohlstand, der auch die nicht materiellen Dimensionen berücksichtigt in der Definition und der es Menschen ermöglicht, eben sich auch auf die qualitative Entwicklung ihres Lebens auszurichten und nicht nur die quantitative Anhäufung von Geld.
Mhm. Sie kommen da dann auf so fünf Dimensionen, nennen Sie das, von echtem Wohlstand. Mhm. Das ist Zeitwohlstand. Wir werden darüber alles noch wahrscheinlich in diesen 2 Stunden sehr diffizil reden. Zeitwohlstand, Beziehungswohlstand, Kreativitätswohlstand, spiritueller Wohlstand, haben Sie eben auch schon erwähnt, und ökologischer Wohlstand. Welches sind Ihre Grundlagen? Wie sind Sie, warum hatten Sie sich diese Frage überhaupt vorgelegt?
Das hat viel mit meiner Biografie zu tun. Ich bin in Deutschland geboren und bin dann aber im Alter von 4 Jahren mit meinen Eltern nach Indonesien für eine Zeit und habe dort in einem kleinen Dorf gelebt und habe mit den Kindern des Dorfes gespielt, die eben in einer völlig anderen Realität lebten, die materiell wirklich sehr arm waren oder nicht sehr arm. Also sie waren materiell grundversorgt, aber sie waren für unsere Verhältnisse sehr arm, so muss ich sagen. Mhm. Und mussten zum Beispiel schon als Kinder für den Lebensunterhalt auch mitarbeiten. Und zugleich fiel mir schon als kleines Mädchen auf, dass die Menschen dort über eine Zufriedenheit und nicht nur Zufriedenheit, sondern ein Glück offenbar verfügten, dass ich hier in Europa bei den Menschen einfach nicht wahrnehmen konnte. Und ich sah das vor allem in den Gesichtern. Also das fiel mir sehr stark auf, wie die Menschen einfach strahlten und das, obwohl die Umstände deutlich widriger waren. Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt, weil mir immer gesagt wurde, na ja, die Armen und wir haben es ja so gut und das einfach nicht mit meiner Wahrnehmung zusammenpasste.
Aber da wird Ihnen sicherlich häufig, und mir kommt das auch gleich so, da besteht die Gefahr der Glorifizierung der Armut, ne?
Also man total. So, und das, ja. Da möchte ich mich auch ganz klar von abgrenzen. Es geht überhaupt nicht darum, Armut in irgendeiner Weise zu verharmlosen oder gar zu romantisieren. Das halte ich für, ganz, ganz furchtbar. Was ich aber gemacht habe, ist mich einfach zu fragen, was ist denn unsere Armut, die wir vielleicht übersehen und die wir im Spiegel von anderen Kulturen, die materiell möglicherweise nicht so gut situiert sind, die aber offenbar andere Formen von Reichtum haben, weil irgendein Grund muss das ja haben, dass da trotz dieser widrigen Umstände eben eine Zufriedenheit herrscht. Was können wir da eben lernen möglicherweise? Und das wurde für mich eben im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte des Klimawandels immer dringlicher, weil mir das so fehlte hier. Also es wurde immer nur gesprochen über Verzicht, Verzicht, Verzicht und uns geht's so gut, aber jetzt wird alles immer schlechter. Und ich hatte den Eindruck, da fehlt ein wichtiges Puzzlestück.
Was haben Sie denn, ich meine, also Sie können ja erst darüber reden, auch mit anderen darüber reden, wenn Sie tatsächlich auch vielleicht das selber ausprobiert oder geändert haben. Haben Sie sowas gemacht in Ihrem Leben? Also, dass Sie an diesem Punkt waren, wo Sie gesagt haben, nee, also ich muss was ändern?
Ja, auf jeden Fall. Also die Geschichte geht noch weiter. Ich bin dann als Teenager in die USA gezogen und bin dann auf so einer Elite-Schule gelandet, also wo wirklich so die Superreichen waren, und war eben völlig schockiert festzustellen, dass die Menschen dort noch unglücklicher waren. Und das führte dann dazu, dass ich mich tatsächlich ziemlich jung von dem Ganzen abgewendet habe und erstmal gesagt habe, okay, ich muss jetzt erstmal das für mich klären, und bin zurück nach Asien und habe eben wirklich mich komplett für einen anderen Weg entschieden, habe alles, was ich hatte, allen Besitz, bin ich erstmal losgeworden und habe mich erstmal komplett wirklich auf die Suche gemacht nach, was könnte das denn sein? So. Und das waren auf jeden Fall sehr, sehr prägende Erfahrungen für mich, die ich nicht missen möchte, und wo ich nicht sage, so würde ich jetzt mein ganzes Leben leben, aber es war auf jeden Fall ganz wichtig, das mal alles wegzulassen, um mich auf das Wesentliche zu besinnen.
Wahrscheinlich auch Tipps, die in diesen 2 Stunden irgendwie noch häufiger zur Sprache kommen, mehr als Besitz, was ist Wohlstand, unsere Frage. Und unser Hörer Frank Reginert Wolf hat, und seine glückliche Familie aus dem Harz, wie er uns dazu geschrieben hat, hat einen Gedanken formuliert, der heißt, die Dosis des Gifts entscheidet darüber, ob es hilft oder schadet. Und er meint dann, beim Wohlstand ist es auch so, zu wie viel desselben führt unter anderem zur Wohlstandsverwahrlosung. Und ich empfehle in diesem Zusammenhang 2 Bücher von Erich Fromm, Haben oder Sein und Wege aus einer kranken Gesellschaft. Aber es ist ja ein interessanter Gedanke, ne? Zu viel Wohlstand, Wohlstandsverwahrlosung. Und dann schreibt er weiter, je weniger Wohlstand ich brauche, desto reicher werde ich. Herr Enste, ich glaube, Sie können das sogar mit Untersuchungen unterlegen, dass also ab einem bestimmten Wohlstandsgrad kein Glücksgewinn mehr zu verzeichnen ist, oder?
Genau, wenn wir Volkswirtschaften anschauen, dann gibt es tatsächlich so irgendwann einen abnehmenden Grenznutzen, wie wir Ökonomen das dann technisch ausdrücken würden. Also das heißt, nochmal 1000 Euro mehr helfen dann nicht, dass man an der Lebenszufriedenheit nochmal weiter glücklicher oder zufriedener wird. Dann kämpft man ja um Statussymbole beispielsweise, um sogenannte Positionsgüter, die es nur sehr wenig gibt. Und dann ist man neidisch, wenn ein anderer das Haus am See hat und man selber das nicht bekommen hat. Insofern kann man tatsächlich erkennen, dass es ein quasi unendliches Meer von Reichtum gar nicht sinnvoll sein kann, auch nicht glücklicher machen muss. Trotzdem muss man so ein bisschen natürlich schauen, dass der materielle Wohlstand auf der anderen Seite uns natürlich eine bessere Gesundheitsversorgung verschafft, eine längere lineare Lebenszeit zumindest, also die wir hier auf der Erde verbringen können, die Kindersterblichkeit gesunken ist und viele andere Faktoren mehr, die eben auch darin bestehen, dass manche Menschen sich durch die Elite-Universitäten oder auch die Hochschulen in Deutschland durchkämpfen und ihren Arztberuf sehr gut erlernen. Also insofern gibt es, glaube ich, auch wie Frau Dittmar aber auch schon angedeutet hat, eben so eine Balance, die man da erreichen muss und vermeiden muss, wie Herr Wulff das auch so schön gesagt hat, das dann immer noch weiter auf die Spitze zu treiben. Und das kennen die Ökonomen auch, nur eben unter dem Begriff abnehmender Grenznutzen.
Abnehmender Grenznutzen. Also, welche Begriffe haben Sie dafür und welche Gedanken haben Sie zu mehr als Besitz? Was ist eigentlich Wohlstand? Diskutieren Sie mit. Anthea Artemis Schmidt hat uns geschrieben. Wohlstand allein macht nicht glücklich und häufig führt er zur Trägheit, auch des Herzens, also zum sinnentleerten Überdruss. Wenn Sie einmal durch Ihr Haus oder Ihre Wohnung gehen und eine Liste machen all der Dinge, die Sie nicht wirklich brauchen, dann werden Sie merken, dass zu viel Wohlstand ein Überflussprodukt des Konsumkapitalismus ist, der unseren Planeten langsam aber todsicher zugrunde richtet. Deshalb werfen Sie Ballast ab und Ihr Geist wird wieder in höhere Gefilde fliegen, sagt unsere Hörerin Anthea Artemis Schmidt. Frau Dittmar, Vivian Dittmar, Coach und Autorin, Sie sind ja viel mit Leuten konfrontiert, denen Sie in Ihren Seminaren, in Referaten von Ihren Gedanken, die ja vielleicht auch in eine ähnliche Richtung gehen wie Frau Schmidts Gedanken, wenn Sie die äußern. Wie sind da eigentlich die Reaktionen?
Die Reaktionen gehen vor allem in zwei Richtungen. Das eine ist oft eine tiefe Betroffenheit der Menschen. Also ich spreche ja dann oft über das, was ich echten Wohlstand nenne. Und da komme ich aber nicht umhin, erstmal über unsere Armut zu sprechen und die sichtbar zu machen und zum Beispiel Symptome unserer Armut zu benennen, wie die ständige Hetze einerseits, der Zeitmangel, aber dann andererseits diese seltsame Abhängigkeit von sogenannten Zeitvertreiben. Und das ist ja ein völlig irrwitziger Widerspruch eigentlich und zeugt aber von einem tiefen Unfrieden in der Beziehung mit der Zeit. Aber auch andere Symptome eben wie die Einsamkeit oder die Süchte oder ein Empfinden von innerer Leere. Und das führt oft zu einer tiefen Betroffenheit. Interessanterweise oft gerade bei sehr privilegierten Menschen, also die dann eben sehen, also die bei uns als privilegiert gelten, dass sie zwar vielleicht einen hohen Status haben und viel Geld etc., aber dass eben diese anderen Dimensionen da zu kurz gekommen sind. Das ist die eine Reaktion. Und die zweite ist, dass dann oft Menschen sich melden, die oft weniger privilegiert sind materiell in der Gesellschaft und die sich endlich verstanden und gesehen fühlen und unbedingt ihre Geschichten erzählen wollen, von wie sie entweder schon so aufgewachsen sind und das schon früh gespürt haben, wie kostbar das ist, oder die dann eben auch durch eine Krise dahin gekommen sind, zu sagen, ach, eigentlich bringt's das doch alles gar nicht. Ich habe schon zu viel von dem einen, nämlich materiellem Wohlstand, und zu wenig von dem anderen, dem nicht materiellen Wohlstand. Das sind so die zwei Reaktionen, die ich in der Regel bekomme.
Übrigens fällt mir da gerade ein oder auf, dass einer unserer Hörer, Jens Ludwigs, uns geschrieben hat, aber nur ganz kurz einen Satz, Zeit ist das neue Geld bzw. der neue Wohlstand. Das ist nochmal eine ganz andere Definition, ne? Also finde ich. Also wenn, dann wird es auch negativ fast konnotiert, oder? Dass wir jetzt Zeit wie so eine Währung benutzen.
Ja, und es ist auch zu eindimensional. Also deswegen spreche ich ja von mehreren Dimensionen beim echten Wohlstand, weil wir wissen zum Beispiel von Menschen, die arbeitslos sind oder auch aus der Corona-Pandemie, wo dann auf einmal so viel Zeit da war und das überhaupt nicht als Wohlstand empfunden wurde, sondern eben ein Zeitüberdruss und das eine Belastung war, weil es eben in einem gesunden Verhältnis stehen muss zum Beziehungswohlstand und auch zum Kreativitätswohlstand.
Interessante Gedanken hier, mehr als Besitz, was ist Wohlstand? Welche Gedanken haben Sie? 0800 2254 2254, die hat gewählt die Nummer Achim Schürmann. Schönen guten Tag, Herr Schürmann.
Ja, einen schönen guten Morgen an alle.
Guten Morgen.
Ich wohne hier in Duisburg. Ja? Und das ist natürlich eine Frage auch des Charakters und der persönlichen Entwicklung, wie man die Dinge betrachtet. Ich sehe zu viele negative Dinge. Das liegt daran, dass ich früh auch unabhängig von meinen Eltern sozialisiert bin als Linker, als Kritiker, als Gesellschaftskritiker. Und das lässt einen leider dann nicht mehr los. Um glücklich zu sein, müsste ich ein gewisses Spezialtraining machen, um all das loszulassen und durch die Landschaft zu fahren ohne diesen kritischen Blick. Früher hat man ja gesagt, irgendwie die Dummen, die leben glücklicher. Aber dahin will ich ja nicht. Ich kann verstehen, obwohl ich mit Ostdeutschen keine Berührung habe, warum die drüben so unzufrieden sind. Weil man ihnen auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk oft übers Maul gefahren hat, arrogant begegnet ist oder eben als eine Betreuungsklientel und so weiter, Bürgerdialog, wenn ich schon diese Begriffe höre. Wir haben das, also Freunde von mir im Westen ähnlich erfunden, wir kommen ja wie gesagt alle eher aus der grünen und linken Schiene und hatten schon bevor es die AfD gab, das Bedürfnis, es muss eine neue Partei her, die unsere Interessen, nicht unseren Extremismus widerspiegelt.
Herr Schirmann,
Anderen entweder niedergebügelt, auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder eben sogar diffamiert als Rassisten und so weiter und so fort. Und das macht mich unglücklich, weil dieser Diskurs, wir hatten eben eine Sendung im WDR 3 mit einer Svenja Flasspöhle.
Ja, Herr Schürmann, jetzt muss ich mal ganz kurz eingreifen, weil wir sind hier nicht im WDR. Herr Schürmann,
ähnliches erlebt und schreibt jetzt ein Buch Der Streit.
Ich weiß gar nicht, ob Herr Schürmann mit uns reden möchte.
Das destruktive Streiten, das kann Methode haben und es kann auch Unfähigkeit haben. Bei meinen Eltern habe
ich. Herr Schürmann, ich muss Sie jetzt mal ganz kurz unterbrechen und fragen, was hat das jetzt mit unserem Thema Wohlstand zu tun? Sie haben angefangen zu sagen, Sie sehen so viel Kritik. Was ist Wohlstand für Sie? Haben Sie über den Begriff Wohlstand, möchten Sie dazu noch etwas sagen in unserer Sendung?
Als nicht freiwillig meinen Monatslohn. Ich muss da wer weiß was anstellen, aber das macht mich gar nicht so unglücklich. Da habe ich ab und zu Wut und kann mir Hilfe holen. Natürlich kann ich mir nicht die Hilfe holen, die sich Wohlhabende holen, also entsprechende Rechtsanwälte. Ja, das, was mir die Gewerkschaft stellt, ist ziemlich armselig. Ne? So haben Sie also, den nächsten Punkt, der mich unzufrieden macht.
Ja.
Aber da geht es doch eher aber um die materielle Seite.
Ja, wollte ich sagen, ist Unzufriedenheit, Herr Schürmann, wir reden miteinander.
Sind jahrzehntelang zu arbeiten. Bestimmt Betrieb werden von heute
ich glaube, ich verabschiede mich von Herrn Schürmann.
Natürlich auch ein
Herr Schürmann, haben Sie einen schönen Tag und vielleicht rufen Sie später nochmal an, wenn Sie an einem Dialog interessiert sind. Das war jetzt ein wenig schwierig. Ich mache das sehr ungern. Aber ich glaube, so kamen wir jetzt eben nicht weiter. Ein Stichwort hat Herr Schürmann aber gesagt. Eine Entwicklung ist eigentlich das Nachdenken über Wohlstand. Herr Enste, wie erleben Sie das, das Nachdenken über Wohlstand, persönlichen Wohlstand, materiellen Wohlstand, innerer Wohlstand, auch einer Entwicklung im Leben davon abhängig vielleicht, also altersabhängig? So habe ich das so ein bisschen bei Herrn Schürmann rausgehört.
Also natürlich gibt es Entwicklungen einerseits, die von der Gesellschaft geprägt sind, dass wir hin zu postmaterialistischen Werten kommen, ist immer eine These, die schon seit vielen Jahrzehnten immer in der Soziologie auch geprägt wird. Und wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, stellt man fest, dass es häufig auch lebensabhängig, lebensphasenabhängig ist, dass man in der Jugend eher Stürmer und Dränger ist und später dann doch auch nicht unbedingt, wie Frau Dittmer auch sagt, sie möchte vielleicht gar nicht auf Dauer in Asien leben. Also dass man dann schon auch nochmal andere Prioritäten, andere Werte für sich erkennt oder dass man erst Karriere machen möchte, um sich eine gewisse finanzielle Absicherung zu schaffen. Und die große Gefahr, die darin liegt, ist natürlich, dass man davon nicht wieder wegkommt, dass man quasi süchtig wird nach diesen Dopaminausschüttungen, die der nächste berufliche Erfolg kennzeichnet, die nächste Karriere, der nächste Statusschritt, den man macht. Und dabei manchmal so ein bisschen zurücktreten, ganz hilfreich sein kann, nochmal zu reflektieren, ob die nächsten 10 Jahre denn wirklich auf diesen Zweck ausgerichtet sein sollen oder ob man nicht mehr Zeit mit den Kindern verbringt. Oder auch, vielleicht letzter Punkt dazu dann, auch wie man technischen Fortschritt einsetzen möchte. In dem Buch von Frau Dittmer gibt es eine schöne Stelle, wo sie beschreibt, dass ein Onkel dem Kind abends immer eine Geschichte erzählt. Und einige, die ChatGPT kennen, diese Sprach-KI, der kann man wohl auch vorgeben, dass sie individualisierte Geschichten den Kindern abends erzählt und dass man dann noch mehr Zeit hat, sich mit weiß nicht was zu beschäftigen. Das wäre beispielsweise für mich etwas, was für mich nicht in Frage kommt. Seit 30 Jahren erzähle ich abends gerne meinen Kindern selbst ausgedachte Geschichten individuell und genau für diesen Moment gedacht. Die werden nicht aufgeschrieben, die sind vielleicht später auch vergessen. Aber solche Momente für sich zu kreieren, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und da kann es dann auch helfen, entweder das Buch von Frau Dittmer zu lesen oder ich selber war beim Human Flow Institute in Baden-Weiler, bei Falk, der einfach auch einem dann nochmal in einer Woche einfach auch nochmal andere Perspektiven aufzeigt, um nochmal neu zu justieren, welche persönlichen Werte man denn gerne verfolgen
möchte. Also sich tatsächlich auch damit so theoretisch zu beschäftigen, würden Sie ja jetzt raten, ne? Also wirklich mal andere Gedanken von anderen Leuten dazu zu holen, wenn man so ein bisschen im Zweifel ist.
Theoretisch ist das eine, ein Buch zu lesen. Ich glaube, nochmal wichtiger ist es auch wirklich, es in die Erfahrung zu bringen, sich einfach auch mal, sofern die Möglichkeit besteht, sich davon frei zu machen, wenn die Kinder das erlauben. Ich weiß nicht, ob sie es im Hintergrund
gehört
haben.
Wir haben sie gerade gehört, also genau.
Das setzt das immer voraus. Oder aber auch einfach zu akzeptieren, dass bestimmte Lebenszeiten mehr den Kindern gewidmet sind und dann auch die Geduld und Ruhe zu haben, dass es irgendwann Zeiten geben wird, wo man sich dann mit sich selber oder seinem eigenen tiefergehenden Bedürfnissen beschäftigen kann. Und wenn das nicht zugekleistert wird mit Konsum, ne, sondern man wirklich da manchmal zurücktritt, dann kann das durchaus wertvoll sein. Und mein letzter Satz zu Herrn Schürmann, was herauskam, ist, dass er sehr auf die negativen Dinge schaut. Und meine Empfehlung ist einfach, auf die positiven Dinge zu schauen. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Aufklärung jetzt oder auch Factfulness, die einfach mal alles das zusammentragen, was sich in den letzten Jahrzehnten positiv entwickelt hat und vielleicht ein bisschen weniger mal auf die Stimmen links und rechts zu hören, sondern mehr auf die Mitte.
Hat er ja auch selbst beklagt, dass er davon nicht loskommt. Ich begrüße unseren Hörer Kemal Özelgun. Schönen guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Das Thema Wohlstand beschäftigt Sie?
Ja, auch. Ich wollte eigentlich auf die Nebenwirkungen unseres Wohlstands hinweisen.
Ja.
Wir schmeißen ungefähr jährlich 59 Millionen Tonnen Lebensmittel in Europa weg. Und ein zweiter Punkt wäre, in den deutschen Kleiderschränken hängen ungefähr 5,4 Milliarden Kleidungsstücke. Davon werden eigentlich nur ein Drittel angezogen. Der Rest ist nur für Kleiderschrank gekauft. Das sind die Nebenwirkungen unseres Wohlstands. Und wir leben nun mal in einem Kapitalismus und die Formel ist eben, ohne Konsum kein Wachstum, ohne Wachstum kein Kapitalismus. Und dem ist alles unterstellt. Und viele Menschen werden auch, oder man suggeriert oder redet ihnen ein, dass man sich über Reichtum oder über Wohlstand, diese Form von Wohlstand, sich definiert. Und das hat enorme Folgen für die Umwelt. Und für die Zukunft auch. Und wir können einfach nicht so weiterleben. Ich denke, dass wir jetzt eine Grenze erreicht haben. Und deswegen habe ich die beiden negativen Beispiele auch dargestellt, damit es deutlich wird, wo wollen wir denn als Gesellschaft hin? Wollen wir nicht? Und dann müssen wir dann die anderen Punkte, nämlich Kapitalismus, auch erwähnen. Ohne das geht es wahrscheinlich nicht.
Ja, also man muss die Debatte ausweiten, sagen Sie. Wenn Sie das so sagen, also höre ich ja, dass Sie sich da viel mit auseinandersetzen, haben Sie in Ihrem eigenen Leben Schlüsse daraus gezogen? Also was den Wohlstand betrifft oder den Umgang mit Wohlstand?
Ja.
Was machen Sie?
Ich bin vom Beruf her Radio- und Fernsehtechnik. Ich repariere Geräte. Das ist schon mal das, ist etwas zu erhalten, also etwas zu reparieren. Und das ist meine grundsätzliche Einstellung und versuche dann auch, dementsprechend auch in anderen Bereichen, Dinge zu erhalten. Und das ist ja auch ein bisschen etwas geworden in der Gesellschaft, dass man, Stichwort Wegwerfgesellschaft, dass wir wieder mehr zurück müssen zu eine andere Form, mit materiellen Sachen umzugehen auch zum Beispiel.
Eine andere Hörerin hat etwas sehr, sehr Ähnliches geschrieben. Christina Henze schreibt, Wohlstand ist, wenn Menschen bedenkenlos Rohstoffe verschwenden, Lebensmittel, Heizung, Servietten. Es gibt unendlich viele Beispiele, schreibt sie. Also das bewegt, kann ich mir vorstellen, sehr viele. Sich darüber zu definieren, haben Sie eben gesagt, Herr Özegun. Ja. Das fand ich interessant. Frau Dietmar, was würden Sie sagen? Also ist Ihnen das begegnet sehr viel? Also dieses sich über genau dieses ich kann wegwerfen zu definieren?
Ja, ich würde es ein bisschen anders formulieren oder also auch ausweiten. Und zwar würde ich hier gerne auch den Begriff der Care-Arbeit mit reinnehmen. Was mir aufgefallen ist in der Reflexion, nicht nur über die balinesische Kultur, sondern auch als ich mich mit anderen traditionellen Kulturen befasst habe, ist mir aufgefallen, dass ursprünglich eigentlich alle Arbeit Care-Arbeit war. Und dass wir uns mit unserem aktuellen System eigentlich immer mehr das Privileg herausnehmen, dass uns die Dinge egal sein können, meinen wir. Also je privilegierter wir sind in diesem System, desto verschwendischer können wir leben und desto weniger Rücksicht müssen wir nehmen, nicht nur auf andere Menschen, aber eben auch auf die planetaren Grenzen. Und das zeigt sich ja gerade, dass das einfach nicht stimmt, aber das ändert nichts, also es ändert nichts daran, dass dieses Ideal immer noch propagiert wird. Also wenn ich in die Werbung gucke, dann sehe ich, dass überall dieses Ideal von dieser Sorglosigkeit, die aber meines Erachtens gar nicht glücklich macht, weil sie eben von einer Abgetrenntheit zeugt. Also ich bin nicht mehr verbunden mit meinen Mitmenschen, ich bin nicht mehr verbunden mit den lebenserhaltenden Systemen. Und diese Verbindung ist meines Erachtens aber ein zentrales Merkmal von dem, was ich echten Wohlstand nenne, dass wir wieder in Verbindung kommen mit dem, was uns umgibt. Und deswegen, ich sehe das, was Herr Özelgund sagt, und für mich geht das viel tiefer.
Sie wollten gerade.
Darf ich kurz noch etwas erwähnen?
Bitteschön.
Ich habe einen wunderschönen Satz gelesen irgendwo mal, und das hieß eben, gutes Leben ist nicht viel zu haben, sondern wenig zu gebrauchen. Das ist eigentlich mein Motto. Also das ist, was vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht. Und es gibt in der Gesellschaft ja auch sehr viele Menschen, die das jetzt erkannt haben und die versuchen jetzt auch einen anderen Lebensweg. Aber wie gesagt, das, unser System, das ist alles System Kapitalismus untergeordnet. Und das macht sehr oft Schwierigkeiten. Ich merke ja in meinem Beruf auch, dass ich zunehmend Schwierigkeiten habe, Dinge zu reparieren, weil das System das nicht will. Weil man eben doch mehr auf Konsum setzt, als etwas zu reparieren.
Wobei es ja jetzt tatsächlich auch so ein bisschen andere Möglichkeiten gibt eben, und dass gerade Reparatur auch wieder vorgeschrieben werden muss. Herr Enster, war das ein Räuspern, um sich einzumischen?
Genau, ich wollte gerne so ein bisschen sagen, dass der Marktkapitalismus sich ja nicht selber ernährt und auch nicht einfach auf die Welt gefallen ist und dann jetzt da ist und man ihm irgendwie huldigen müsste, sondern er natürlich verändert werden kann, dadurch, dass man Rahmenbedingungen verändert, dadurch, dass man den Marktwirtschaft einmal sozial ergänzt, wie die soziale Marktwirtschaft das tut, wir jetzt mit CO2-Bepreisung auch den Klimawandel mit einpreisen. Also sprich, wir auch immer daran denken müssen, dass wir die Rahmenbedingungen natürlich verändern können, verändern müssen, um den Markt dahin zu lenken, dass er eben nicht so zerstörerisch ist, dass nicht der Konsum das zentrale Ziel bedeutet. Und das geht, das gelingt, und wenn die Mehrzahl der Menschen das möchte, wird das auch funktionieren, weil der Kapitalismus selber ist ja eben nicht ein System, das wir nicht auch verändern könnten. Und die Ampelregierung versucht das, oder hat es versucht, in verschiedene Richtungen, gerade Richtung Nachhaltigkeit, zu verändern. Und das Zentrale ist aber dabei, die Menschen dafür zu begeistern und ihnen nicht zu sagen, ihr müsst Verzicht leisten, Frau Dittmar hat das eben auch kurz angedeutet, sondern es kann auch mehr Freude machen, es kann auch quasi mehr Spaß machen, eben nicht bestimmten Konsumthemen hinterherzulaufen, sondern den Zeitwohlstand, den wir in Deutschland auf der anderen Seite uns eben auch erarbeitet haben, anders als in Amerika beispielsweise, wo es viel weniger Urlaubstage gibt, viel mehr Arbeitsstunden, den dann auch nochmal anders zu nutzen. Aber auch das wäre der letzte Punkt, ist natürlich immer ein Thema einer Gesellschaft, die schon einen entsprechend hohen Wohlstand hat, wo man auch wirklich sagen kann, weniger ist mehr. Für manche Menschen heißt es eben einfach, dass sie dann gar nichts hätten und am Existenzminimum leben würden. Insofern ist das tatsächlich etwas, was wir uns im Laufe der Jahrzehnte auch erarbeitet haben, diese Debatte zu führen.
Sagt Dominik Enste hier im Gespräch mit Vivian Dittmar und mit unserem Hörer zum Beispiel Kemal Özelgun. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf.
Ja, einen wunderschönen Tag.
Einen schönen Tag, ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Einen ganz anderen Gedanken zum Thema hat unser Hörer Rolf Sprinkmann. Schönen guten Morgen, Herr Sprinkmann.
Ja, guten Morgen in die Runde. Hier ist Rolf Sprinkmann aus München.
Und Wohlstand hat für Sie noch einen ganz anderen Aspekt. Nennen Sie den mal.
Ja, ich sag mal, man könnte das mit folgenden Begriffen umschreiben. Lebenslanges Lernen, Qualifikationserwerb, aber auch Vielseitigkeit. Also ich sag mal, man kann ja diesem Dogma, ich sag's jetzt mal, es ist ein Dogma, erliegen. Ich arbeite und dann werde ich ziemlich einseitig. Und wenn man es aber schafft, auch nach dem Ende der Ausbildungszeit, auch während der beruflichen Phase, andere Gebiete sich zu erschließen, das kann zum Beispiel sein Musik, das kann Sprachen sein, Sprachenerwerb, vielleicht auch nicht nur eine, das kann auch Sport und Bewegung sein. Wenn man, ich sag mal, das ist dann schon der Luxus, es schafft, in allen drei Bereichen oder vier Bereichen aktiv zu sein, dann kann das unheimlich Spaß machen. Also das geht einher mit lebenslanger Neugier, lebenslanges Lernen und eben dieses Lernen nicht als Mühe und Last zu empfinden, sondern ja, man kann sich auch dabei ausruhen. Und vielleicht noch ein Aspekt, damit ich nicht zu viel rede. Also man sollte es schaffen, vielleicht auch diese Kombinationsmöglichkeiten zu nutzen. Jetzt nenne ich ein konkretes Beispiel. Man kann aktiv Musik betreiben in einem anderen Land. Das ist ein völlig anderer Aspekt, macht unheimlich viel Spaß und eröffnet einem ganz andere Gesichtspunkte. Und das ist für mich Wohlstand. Das ist eigentlich schon fast Luxus.
Wohlstand und Luxus, nochmal ein wunderbares Stichwort, was Sie geliefert haben. Herr Springmann, Dankeschön. Ganz anderer Aspekt, wunderbar. Dankeschön für Ihren Anruf hier in unserer Sendung. Unser Hörer Dieter Heinrich hat die 0800 2254 2254 gewählt und ich grüße ihn ganz herzlich. Schönen guten Morgen, Herr Heinrich.
Schönen guten Morgen.
Wohlstand, was ist das für ein Gedanke bei Ihnen?
Also ich habe das Gespräch hier noch nicht so lange verfolgt, aber es ist mir besonders aufgefallen, der Grenzwert, der da als technischer Begriff angesprochen wurde, Wohlstand, was ich bisher habe, verglichen mit dem, was ich vielleicht haben möchte oder sollte oder was mir gar nichts bringt oder sogar noch zusätzlichen Ärger. Und dann wäre es ja überhaupt nicht gut. Und diese Vergleiche, die also jeder, der sich konkret damit befasst und nicht nur Begriffe wälzt, anstellen muss, die haben eine Voraussetzung. Ich muss auf beiden Seiten etwas Vergleichbares haben und nicht etwas wie Birnen und Kartoffeln miteinander vergleichen wollen. Und diese Möglichkeit, einen Fehler, einen grundlegenden Fehler im Vergleichen zu machen, der begegnen mir dauernd kreuz und quer, auch in meinem eigenen Leben.
Ja. Was ist denn ein grundsätzlicher Fehler im Vergleichen für Sie, Herr Heinrich?
Dazu gibt es eine sehr nette Geschichte. Das ist Graf Bobby und sein Freund. Die beiden treffen sich, der Freund ist hoch erfreut und erzählt, dass ihm der Bus vor der Nase weggefahren ist und er die Busfahrkarte gespart hat. Sagst dein der Graf Bobby, du Doofmann, hättest du 20 Euro sparen können, ja wie denn? Hättest du das Taxi wegfahren lassen?
Okay, also Vergleich. Ja. Vergleich, je nachdem, ob die Tasse halb leer ist oder eben halb voll. Ne? Das hat, glaube ich, auch damit zu tun.
Das hat auch damit zu tun. Und jetzt gibt es, wie die Kollegin, die bei Ihnen ist, die also etwas über die Umwelt und wie der Einzelne und wie die vielen und das System damit verknüpft sind, gesagt hat, es gibt in dieser Geschichte, in der wir jetzt neu drin hängen, also so schön lieblich Klimawandel genannt, auch einen ganz totalen Fehlvergleich, jedenfalls als Gefahr. Und das möchte ich ganz kurz erzählen, wenn das okay ist.
Wenn Sie nicht zu weit wegkommen, weil ich würde gerne beim Wohlstandsbegriff bleiben und habe schon so viele Gedanken dazu, die ich weiter...
Der Wohlstandsbegriff ist unmittelbar berührt, weil Sie ja wissen, dass der große Ängste der Wohlstandsverlust ist, dadurch, dass man sich um das Klima kümmern sollte. Und jetzt ist der verkehrte Vergleich, wie man nämlich aus diesem ganzen Dilemma rauskommen könnte, dass es da sehr schöne Ideen gibt, wie man einen Sonnenschirm ins All schicken könnte, damit der Schatten die Erde trifft und es nicht mehr so heiß wird. Und lauter sowas, da wird verglichen, dass die ganze Natur ein Riesentechnologieprojekt wäre, was man nur an den richtigen Knöpfen und Stellen betreiben muss. Und da hat man das ganze Problem vom Hals.
Also, und das ist für Sie ein falscher Ansatz auf jeden Fall. Herr Heinrich, jetzt wollen wir aber nicht weiter in den Klimawandel gehen. Sie haben natürlich recht, hängt damit eng zusammen. Ich würde gerne mal bei dem Begriff Vergleich, weil der bei Ihnen Sie sagen, es kommt auch darauf an, wer sich hier mit wem und mit was vergleicht. Ja. Herr Enste, gehen Sie da mal drauf ein.
Also natürlich kommt es immer darauf an, mit wem man soziale Vergleichsprozesse anstellt. Dann kann man sich entweder sehr glücklich oder sehr unglücklich machen, ne, je nachdem, mit wem man sich vergleicht. Manchmal sind Vergleiche, Abwärtsvergleiche ganz hilfreich, um zu zeigen, es geht uns doch nicht so schlecht. Aufwärtsvergleiche können uns motivieren, mehr zu tun. Worauf ich noch hinaus wollen würde, ist, dass dieser Fokus aber auf den Einzelnen und den Vergleich des Einzelnen mit anderen Menschen vielleicht beim Klimathema, aber auch generell beim Thema Wohlstand vielleicht gar nicht so zielführend ist, weil es so sehr den Einzelnen in den Mittelpunkt rückt oder die Tugendethik. Also ich selber muss etwas anderes tun. Ich selber muss meine Vergleiche vielleicht auch anders wählen. Es gibt einen schönen Satz von Herrn Hohmann, der sagt, der systematische Ort der Moral ist die Rahmenordnung. Also das heißt, eigentlich müssen wir Regeln aufstellen, damit es uns erstmal leichter fällt, uns so zu verhalten, dass wir das tun, von dem wir eigentlich überzeugt sind, dass es das Richtige ist, das langfristig Richtige. Also sprich, es ist gut, an den Werten zu arbeiten, wie die Frau Dittmer das auch tut. Aber der entscheidende Problem ist, das ist meine Forschung der Verhaltensökonomie, dass wir in kurzfristigen Situationen dann doch nicht unsere Werte verfolgen und da demgemäß uns verhalten. Und deshalb hilft es aus meiner Perspektive, wenn man da anders herangehen möchte, den anderen Wohlstand fördern möchte, wenn man sich Regeln aufstellt, an die man sich dann einfach halten kann. Das kann sein, ich vergleiche nicht die Preise zwischen Biofleisch und konventionellem Fleisch, sondern ich kaufe immer Biofleisch, weil mir das wichtig ist. So kann man mit sehr kleinen Regeln für sich selber den Rahmen anders setzen, aber der Staat natürlich auch durch eine CO2-Bepreisung und anderes mehr dafür sorgen, dass Menschen im Alltag häufiger eine Entscheidung treffen, die langfristig das Richtige ist.
Was ist Wohlstand? Unser Thema heute. Und dazu begrüße ich am Telefon Stefanie Krawel und verabschiede ganz herzlich Herrn Heinrich. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen und Frau Krawel einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen.
Guten Morgen, Frau Heise.
Was sind Ihre Gedanken zum Thema Wohlstand?
Also für mich ist Wohlstand, aber das wurde schon ein paar Mal angesprochen und Frau Gerwig aus Dresden hat eben in den Kulturnachrichten auch etwas Wichtiges dazu gesagt, und zwar das ist der geistige Wohlstand. Geistiger Reichtum, der durch die Kultur entsteht, und was für mich eminent wichtig ist und was ich gerade so sehe, dass es uns aus den Händen gleitet, ist eben der Austausch der unterschiedlichen Kulturen, die als Basis der Demokratie für mich unerlässlich ist. Also der Austausch, der verhindert wird, zum Beispiel letzte oder diese Woche in Pirna, als eine Ausstellung über Geflüchtete abgesagt wurde, bevor sie überhaupt eröffnet wurde. Also es findet oft auch eine Blockade von Austausch statt. Und das finde ich sehr schade, weil wir können nicht ohne Kultur, das heißt Museum oder Literatur, besonders Kinder an die Kultur heranbringen, ohne das verlieren wir die Menschlichkeit in der Gesellschaft, also, und das Verständnis für den anderen.
Auf der einen Seite Kultur und auf der anderen Seite eben das Miteinander ist für Sie, steht für Sie für Wohlstand.
Absolut, denn eine Demokratie funktioniert nicht ohne.
Frau Dittmer, wollen Sie darauf reagieren?
Ja, gerne. Also ich kann das total unterstreichen. Und ich finde ganz, ganz spannende Fragen, eben auch die Fragen nach den Rahmenbedingungen, die Herr Enst auch schon benannt hat. Und fände es schön, da konkreter zu werden. Also wir sind uns einig, dass es dass es so nicht weitergehen kann. Das ist offensichtlich. Und jetzt wurden angesprochen eben die Bedeutung von Museen und Ausstellungen und so weiter. Also was können wir denn überhaupt als Gesellschaft tun, um eben das, was uns gut tut, zu fördern. Ja, was auch unseren Werten entspricht, aber auch das, was uns gut tut. Und was mir da sehr auffällt, ist einfach, wie stark wir alle, und da sind natürlich auch Kinder und Jugendliche besonders empfänglich, einfach ganz stark anderen Botschaften ausgesetzt sind. Also wir hatten ganz zu Beginn der Sendung auch schon mal das Stichwort Sucht, Karrieresucht hat der Enster auch eingebracht. Und das sehe ich aber nicht nur bei Karriere, sondern das sehe ich in allen Bereichen, also dass das kapitalistische System ganz stark auf Sucht basiert und wir eben ganz stark über die Werbung ja eine riesige Propagandamaschinerie laufen haben, die uns ständig Lügen erzählt. Und wir wissen, dass es Lügen sind, aber sie wirken trotzdem. Das heißt, wir bekommen Botschaften, die eben sagen, kauf dies, kauf das und das macht dich glücklich, wissen, dass es nicht so ist, aber es wirkt trotzdem und fördert eben diverse Süchte, die dann genau diese, was wir eigentlich brauchen, damit die Gesellschaft gesund bleibt, also die Beziehungspflege, das Entfalten der Talente, die Mühe, dass das auch kostet und so weiter, wie von innen aushöhlt. Und das sind so Fragen, also das hätte ich auch an Herrn Enste, wie genau können wir die Rahmenbedingungen denn anpassen, damit wir von einer sozialen Marktwirtschaft vielleicht zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft kommen? Ich glaube, dass da die CO2-Bepreisung alleine ja bei weitem nicht ausreicht, weil wir haben ja nicht nur ein CO2-Problem.
Also ne, als Ökonom bin ich da immer sehr dafür, die Rahmenbedingungen oder die Regeln zu ändern. Sie haben CO2-Bepreisung als ein Beispiel genannt. Aber ganz generell, wenn man Produkte, die den öffentliche Güter schädigen, kann man ja verschiedene Bereiche ansprechen. Wenn man da es schafft, tatsächlich einen Preis draufzusetzen, dann wird die Marktwirtschaft dafür sorgen, dass Leute weniger von diesem Produkt einsetzen. Also Kreislaufwirtschaft lohnt sich eben nur, wenn man eben nicht mehr günstig den Müll irgendwo in die Umwelt werfen darf. Und so gibt es verschiedene Beispiele, wie das dann genau die unglaubliche Energie der Marktwirtschaft freisetzt, etwas Positives zu entwickeln. Und welche Rahmenbedingungen man genau setzt, Ökonomen würden auch immer sagen, muss es sozial ausgleichen, also CO2-Bepreisung plus Klimageld, und hätte man den Menschen auch das Geld zurückgegeben, die eben vielleicht darunter entsprechend leiden würden. Und gibt es verschiedene Ansätze. Ein Problem, was ich immer sehe, ist, was ist denn das Richtige? Moralphilosophen wissen seit 2.500 Jahren eigentlich nicht, welcher Weg genau der richtige ist. Und sie beschreiben in ihrem Buch viele gute und richtige Ansätze. Aber die Frage ist immer, dürfen wir dann oder wer darf dann für andere Menschen entscheiden, dass das der richtige Weg ist? Und die Marktwirtschaft ist ja gerade deshalb halt auch so erfolgreich, weil sie dem Einzelnen die Freiheit lässt, sich in die eine oder andere Richtung zu entscheiden. Und insofern bleibt es ein demokratisches Ringen, ob man mit dem Heizungsgesetz oder mit anderen Dingen den Klimawandel versucht einzudämmen. Und das dann auszuhalten, vielleicht auch, dass es etwas Zeit dauert, das zu erreichen, ist da die Herausforderung.
Im Deutschlandfunk Kultur diskutieren wir über den Begriff Wohlstand. Unter der 0800 2254 2254 ist am Telefon Sabine Seifert. Schönen guten Tag, Frau Seifert.
Guten Tag.
Wohlstand.
Mein Aspekt für Wohlstand wäre das Wort Wohlsein. Und dann hieße das auch das Wohl für alle. Und wir sind ja Menschen, die anscheinend in unserer Gesellschaft wegen der Wohlstandsfalle, sage ich jetzt mal, vergessen haben, dass wir auch Wurzeln haben. Mhm. Und die Wurzeln, würde ich meinen, wären in der Tatsache, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Ich glaube, wir haben diese Wurzel verloren und dadurch sind wir suchtgefährdet. Wir suchen und suchen und suchen an der falschen Stelle. Mhm. Wenn wir uns wieder öffnen könnten für das Wohl, das Gott uns ja schenken will, das uns für alle ja bereitsteht, dann könnten wir, glaube ich, eine andere Art des Gemeinwohls auch schaffen, nämlich dann teilen und lieben lernen und eben nicht für uns selber.
Frau Seifert, darf ich Sie persönlich fragen? Sind Sie ein gläubiger Mensch und haben Sie also diesen Wohlstand für sich entdeckt?
Oh ja. Ich erlebe das immer wieder, dass durch Gebet und Stille und Gemeinschaft ganz viel Schönes entsteht.
Das ist wahrscheinlich, Frau Dittmar, bei Ihnen unter spiritueller Wohlstand wiederzufinden, oder?
Genau, also das ist etwas, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, in der Recherche auch zu anderen Kulturen, zu traditionellen Kulturen, dass eigentlich alle Kulturen das in irgendeiner Form haben und auch gemeinsam pflegen, ganz wichtig. Und da ist für mich auch auffällig, dass das in unserer Gesellschaft ein Aspekt ist, der in der Krise ist. Also wo einfach immer weniger Menschen das auch gemeinsam kultivieren. Wir wissen, dass die Kirchen einfach oft leer sind, weil Menschen dort das nicht mehr finden. Und für mich ist es auch offensichtlich, dass das den Menschen fehlt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns das in irgendeiner Form wieder erschließen. Und das muss nicht über die etablierten Religionen sein. Es gibt meiner Beobachtung nach immer mehr Menschen, die das außerhalb der etablierten Religionen für sich finden, sei es durch eben Stille, durch Meditation, durch Zeit in der Natur, durch ganz unterschiedliche Zugänge. Und was aber dann oft fehlt, ist das wirklich das Gemeinsame. Das ist doch ein ganz wichtiger Aspekt. Also es ist, wie die Frau Seifert auch gesagt hat, ja nicht nur das Persönliche sich versenken, sondern es ist immer auch ein gemeinschaftlicher Aspekt, wenn wir auf andere Kulturen blicken.
Das wollte ich gerne auch nochmal vertiefen. Insofern, als ich sage, ich mache das nicht nur für mich, damit ich sozusagen stabiler werde, sondern ich teile das auch in der Kirchengemeinde mit anderen. Und die Impulse, die ich bekomme, die kriege ich ja nicht durch mich selber. Die muss ich mir auch holen, oder die darf ich mir holen durch Singen gemeinsames, durch gemeinsames Beten. Und das ist das, was mich stärkt und was ich wünsche vielen Menschen, dass sie wieder neue Impulse, neue Kraft bekommen durch Gemeinschaft und durch das sich öffnen für Gott, für Jesus, der uns liebe und der uns sieht, der jeden Einzelnen sieht und der uns in Gemeinschaft haben will. Es gab ja die 12 Jünger, ne? Und die Gemeinschaft, nicht ohne Grund.
Und Sie haben das Wort Gemeinwohl. Wir haben über Wohlstand und Sie haben das Wort Gemeinwohl hier eingebracht. Dankeschön dafür, Frau Seifert.
Ganz genau, ja. Insofern, dieser Weg wäre der gute, denke ich mal.
Der gute, den Sie auf jeden Fall als gut erfahren haben. Frau Seifert, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich auch, vielen Dank.
Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Ebenso. Und begrüße jetzt Stefan Lang am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Lang.
Ja, guten Morgen auch.
Sie haben auch eine Umdefinition, ne? Sie wollen auch nicht bei Wohlstand bleiben, sondern was finden Sie passender?
Ich finde auch den Begriff Wohlleben ganz gut. Also weil Wohlstand impliziert für mich so, dass es so ein Stück weit statisch ist, dass man sozusagen irgendwie, man hat ein Wohl erreicht und dann steht man so und sagt, so, jetzt ist es gut, ne? Und das haben auch schon verschiedene Hörer gesagt, sozusagen dieses lebenslange Lernen, aber auch ich will das noch so ein Stück weit erweitern im Sinne so, was dient in dem Leben eigentlich? Also, dass man darauf schauen sollte. Also zum Beispiel wird in einem asiatischen Staat, ich weiß jetzt nicht, welches ist, ob es Bhutan ist oder so, was dient denn dem Wohl? Und hier wird eben geguckt, naja, wie viel Loks haben wir und so, und das ist noch ein Unterschied sozusagen. Also was dient wirklich dem Leben? Und da bin ich eigentlich fast dabei bei dieser, gerade bei der Vorhörerin, die das auch so geschildert hat. Also was dient dem Leben, dass es da weitergeht und nicht, was macht uns materiell sozusagen reicher, sondern was macht uns innerlich reicher?
Einen interessanten Gedanken fand ich bei Ihnen jetzt aber noch den mit diesem Statischen, Herr Enste, das Statische des Wohlstandes. Also das, jetzt habe ich was erreicht und ab jetzt, ich glaube, Ihre Untersuchungen haben sogar erwiesen, dass oft bei Wohlstand am Ende nicht Zufriedenheit rauskommt, sondern eigentlich Angst vor einem Verlust und Risikoängste zunehmen.
Ja, in der Tat ist es, wenn man einen bestimmten Status erreicht hat, die Menschen sehr viel dafür tun, diesen Status nicht verlieren zu wollen. Das erleben wir in Deutschland gerade, ne, wenn es darum geht, dass es möglicherweise nicht mehr so hohe Wachstumsraten geben wird und wenn dann man quasi etwas abgeben soll, dass Leute dann risikobereiter werden, auf die Straße gehen, auch wütender werden. Und dieses Verteidigen eines einmal erreichten Wohlstands ist tatsächlich dann teilweise auch irrational, was man dann bereit ist, dafür zu tun, weil man gar nicht so genau weiß, was denn die Zukunft vielleicht an anderem bringen könnte. Insofern ist es tatsächlich wichtiger, eher zu schauen, was denn auch in der Dynamik, in der Entwicklung sich verändern kann, welchen Beitrag technischer Fortschritt im positiven Sinne leisten kann. Ja, dass wir keinen oder weniger Menschen haben, die in extremer Armut leben und verhungern oder am Verhungern sind, ist quasi auch ein Ergebnis von technischem Fortschritt, von Entwicklung und von Veränderung. Und da stärker hinzuschauen und eine Bereitschaft zu wecken, Strukturen zu verändern, aufzubrechen, glaube ich, ist auch etwas, was am Ende zu mehr Wohlbefinden tatsächlich beitragen kann. Aber das ist eben tief in uns Menschen verwurzelt, diese Angst, dass wir nicht wissen, was die Zukunft bringt. Und wenn wir uns auf den Weg machen, da dann auch Sorgen zu haben davor.
Ja. Also wenn wir jetzt gerade an der einen Seite sind, also wir wollen den Wohlstand festhalten. Unser Hörer Frederik von Plauen hat da noch einen anderen Gedanken. Herr Lang, ich bedanke mich erstmal für Ihren Anruf und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Ja, ebenso.
Tschüss. Tschüss. Und begrüße Herrn von Plauen.
Ich grüße Sie. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Sie haben Ihr Auto hoffentlich geparkt, dass Sie in Ruhe mit uns reden können.
Kurz davor.
Okay, kurz davor. Ihr Gedanke zum Wohlstand, also weil Sie nicht auf den erreichten Wohlstand, sondern eigentlich davor.
Ich habe einen anderen Gedanken. Jetzt inzwischen als Familienvater stelle ich fest, was für eine große Errungenschaft es ist, einfach eine glückliche Familie zu haben. Mhm. Und dass es auch eine große Errungenschaft ist, einfach frei von Existenzangst zu sein. Und ich denke, weil wir sind ja getrieben von der Angst, die Miete zahlen zu können, unsere Rollen gerecht zu sein in der modernen Zeit zwischen Frau und Mann und diverse Bilder, die wir voneinander abgeben. Und dabei sind die Sachen, die wir wirklich brauchen, glaube ich, ist eben Aufmerksamkeit füreinander. Und wir werden ja als Gestalter und als soziale Wesen, das ist ja liegt in der Natur des Menschen und das ist nichts, was man sich mühevoll aneignen muss, sondern Fähigkeiten, mit denen man ausgestattet ist. Und ich glaube, wenn das viel mehr vermittelt wäre, ob durch die Schule oder etwas wäre, was in unserer Kultur mehr vermittelt wäre, da könnte der Staat durch Förderungen das auch, glaube ich, mehr unterstützen, dann hätten wir mehr Gelassenheit, indem wir uns bewusst wird, dass was lebenswert ist und liebenswert ist, Dinge sind, die man nicht messen muss, sondern die man umsonst im Umgang miteinander bekommt. Und dann bräuchten wir weniger, hätten wir weniger Bedarf nach Statussymbolen und würden auch weniger konsumieren. Das ist meine Theorie.
Frau Dittmar, ich habe eben im Hintergrund gehört, dass Sie sich äußern wollten.
Ja, ich kann dem nur zustimmen, dass wir eben, das ist also auch das, wo ich vorhin war, so was können wir denn gesellschaftlich tun? Und ich denke, da ist Bildung auf jeden Fall was, wo wir ansetzen können, wo wir eben Bildung vielleicht wirklich weiterdenken müssen und nicht nur auf bestimmte Jobs vorbereiten, die, wie Herr Ernst ja auch schon gesagt hat, es übermorgen schon gar nicht mehr gibt oder vielleicht morgen schon nicht mehr gibt, sondern viel breiter eben den Menschen als Ganzes in seiner Entfaltung unterstützen, in seiner Beziehungsfähigkeit, wie ja auch gerade Herr von Plauen gesagt hat, was dann automatisch eben zu gelingenden Beziehungen beiträgt und damit zu mehr Glück und Wohlbefinden und so weiter. Wir hatten auch den Kreativitätswohlstand, wo es um das Entfalten von Talenten geht. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich denke, dass wir auch Bildung ganz neu denken müssten, wenn wir das ernst nehmen würden mit einer Ausrichtung auf einen neuen Wohlstandsbegriff.
Bildung ist ganz häufig hier Thema. Herr von Plauen, eine Sache würde ich aber gerne noch fragen. Sie haben gesagt, also die Beziehungsfähigkeit, also das in Beziehung leben, das wäre der eigentliche Wohlstand. Und haben aber vorher gesagt, frei von Existenzängsten zu sein. Ist das eine, frei von Existenzängsten sein, eine Voraussetzung dafür, in Beziehungen zu gehen oder geht das gleichzeitig Ihrer Meinung nach?
Nein, ich glaube, wir haben ja das Urbedürfnis, gesehen zu werden. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man erst wirklich den Eindruck, das Gefühl hat zu existieren, wenn man gesehen wird. Und es wird ein und eine der Mittel, um gesehen zu werden, ist nach Aufmerksamkeit zu schreien, und das tut man, da ist der schnellste Weg, irgendwie Angst zu verbreiten, dann bekommt man automatisch die Aufmerksamkeit. Ich glaube, die Folge daraus ist, dass letztendlich die Kommunikation, die am meisten im großen sozialen Gefüge wahrgenommen wird, die aus Angst ist, statt aus Enthusiasmus.
Ein Plädoyer gegen die Angstverbreitung und eigentlich mehr das Positive. Hatten wir vorhin auch schon mal angesprochen. Also kommt auch das wieder im Gedanken über den Wohlstand. Herr von Plauen, Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank.
Kommen Sie gut an Ihr Ziel.
Ich bedanke mich.
Also machen Sie es gut. Eine E-Mail möchte ich noch hinten anfügen, die eigentlich ähnlich argumentiert. S. Wolf schreibt uns, ich empfinde es als Teil des echten Wohlstands, wenn Kinder Zeit mit ihren Eltern verbringen dürfen. Ganz besonders in der Kleinkindzeit nähern Kinder sich sehr intensiv in der Beziehung und der Nähe zu ihren Eltern, Geschwistern, Bezugspersonen. Für mich bedeutet Wohlstand, dass wir hinterfragen, wie sinnvoll es für Kinder ist, auch ihre Eltern und auch ihre Eltern ist, wenn Kinder oft unreflektiert bereits im zarten Alter von einem Jahr in die Krippe gehen, äußert S. Wolf beispielsweise. Oft fällt die Entscheidung für den wichtigen Job oder die Menge Geld und gegen die Zeit für das sehr kleine Kind zu Hause aus. Das ist ein Gedanke von S. Wolf, das alles bedeutet für mich echter Beziehungswohlstand als Basis für eine gesunde Entwicklung des Einzelnen und somit als Grundlage für eine gelingende Gesellschaft. Also wir kommen immer wieder eigentlich auch auf die Kapitalismuskritik zurück, wenn wir über Wohlstand sprechen, liegt das ja vielleicht auch nahen. Und weiter geht's im Gespräch mit Viviane Dittmar und Dominik Enste über, was ist Wohlstand eigentlich für uns? Wir haben ganz viel über unsere wirtschaftlichen Systeme gesprochen. Und unser Hörer Barney schreibt uns, wirtschaftliche Probleme liegen am zurückhaltenden Konsum. Das ist ein Teufelskreis für ihn. Kurze Bemerkung zum Thema Wachstum. In Ihrer Sendung, aber natürlich auch in vielen anderen der öffentlichen Medien, wird das Thema Wachstum erfreulicherweise kritisch betrachtet. Blöd nur, dass ich abends in diversen Börsenberichten wahrscheinlich hören werde, dass die aktuellen wirtschaftlichen Probleme am zurückhaltenden Konsum liegen. Und das zieht sich durch Jahrzehnte. Herr Enste, lösen Sie mal diesen Teufelskreis.
Ja, in der Tat lebt die Wirtschaft davon, dass es Wachstum gibt, aber es muss ja nicht bedeuten, dass es ein quantitatives Wachstum ist. Also das heißt, es geht ja nicht nur darum, dass wir mehr Ressourcen aufwenden müssen, um weiteren Wohlstand zu erarbeiten, sondern es kann ja auch sehr viel in Dienstleistungen liegen. Und gerade in dem Bereich ist Wachstum, dann wird er eher positiv gesehen. Also wenn ich einen Psychotherapeuten habe, zu dem ich gehen kann, wenn ich psychische Probleme habe, oder wenn wir die gesamte Gesundheitswirtschaft nehmen, dann freuen wir uns ja auch da, wenn es wirtschaftliche oder wenn es gesundheitliche Erfolge gibt. Die Entwicklung von Impfstoffen, die Entwicklung von Krebspräparaten und so weiter sind ja alles Dinge, die wir eben am Ende auch der Marktwirtschaft zu verdanken haben, dass es einzelne Unternehmen gibt, die erfolgreich sind. Dann vergessen wir häufig, dass es bei dem Impfstoff gegen Corona beispielsweise 175 Unternehmen gegeben hat, die keinen Gewinn damit erwirtschaftet haben und es trotzdem versucht haben. Und da bin ich dann immer so ein bisschen, wo ich denke, wir schütten das Kind mit dem Bade aus, wenn wir sagen, die Marktwirtschaft, der Kapitalismus ist negativ oder schädlich. Nochmal, es sind die Rahmenbedingungen, es sind die Präferenzen, die Wünsche, die Menschen auch an den Markt richten, die dieser versucht zu erfüllen. Wenn wir bestimmte Produkte nicht mehr konsumieren, werden sie nicht mehr hergestellt. Ja, das ist so ein bisschen die Idee und die Logik der Marktwirtschaft gegeben, dass der Konsument souverän ist und eine gute Bildung hat und es auch schafft, sich manchmal gegenüber seinen kurzfristigen Bedürfnissen anders zu entscheiden und eher seine längerfristigen Ziele zu verfolgen.
Also auch nicht immer so kurz vielleicht schwarz und weiß irgendwie immer gegeneinander zu stellen, gut und böse. Wir haben jetzt auch ganz viel über freie Zeit und Zeitgewinn gesprochen. Das hört sich so an, als ob Arbeit immer auf der Negativseite zu verbuchen wäre.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen die Problematik der einfachen Ökonomik, der neoklassischen Ökonomik, kann man vielleicht sagen, die immer Arbeit auf der einen Seite hatte und Arbeit mit Leid verbunden ist, und das muss man damit möglichst viel Geld vergüten. Da haben die Ökonomen auch manchmal sehr einfach ihre Modelle gestaltet. Der Homo economicus ist ein anderes Bild, das dann geschaffen wurde, wo der Mensch eben nur versucht, seinen eigenen Nutzen zu maximieren und man das in Modelle gepasst hat. Das soll aber oder ist eigentlich nicht das Bild, das mir als Wirtschaftswissenschaftler oder Wirtschaftsethiker vorschwebt, sondern da geht es tatsächlich eher darum, dass Arbeit natürlich auch sinnstiftend sein kann, dass Arbeit Spaß, Freude, Energie geben kann. Und in verschiedensten Kontexten, wenn ich die Erzieherinnen der Kita erlebe, wie die zum Teil sogar als Silverworker weiterarbeitet, also quasi aus der Rente nochmal zurückgekommen ist, weil sie sagt, das macht dir so viel Spaß, mit den Kindern zu arbeiten, es gibt dir so viel, in diese lachenden Kinderaugen zu schauen. Oder in der Situation auf der palliativmedizinischen Station, da die Krankenschwester ganz anders erzählt hat und ganz anders für die Angehörigen da gewesen ist, dann sind das so Bilder, die mir häufig zu kurz kommen in diesen Schwarz-Weiß-Malerei, wo dann Arbeit ein Leid ist, wo man möglichst viel Geld verdienen muss, damit man auch noch weiterarbeitet. Und da so einen Perspektivwechsel hinzubekommen, weg, vielleicht mit einem Wort beschrieben, weg von Wertschöpfung, die nur zählt, sondern eher Wertschätzung. Also dass man tatsächlich ja auch am Ende arbeitet, um von der Führungskraft den Kunden, den Konsumenten, den Patienten am Ende auch ein Stück Wertschätzung zurückzubekommen, Dankbarkeit. Ich glaube, das kann sehr viel an Geld am Ende auch wieder ausgleichen, sofern Mindestmaß eben auch erfüllt ist.
Wirtschaftsethiker Dominik Enste hier und jetzt Sie, Frau Reiche, die unsere 0800 2254 2254 gewählt hat. Sabine Reiche, ich grüße Sie.
Oh ja, hallo, guten Morgen.
Kaffee schnell runterschlucken.
Nein, kein Kaffee ist schon vorbei.
Ihre Gedanken zum Wohlstand, Sie haben angerufen.
Ja, ich hatte angerufen, weil ich mal eine Lanze für die so beschimpften Babyboomer brechen wollte. Nochmal, Sie haben da sehr schöne Sachen hier bereits schon gesagt und auch in dieser Richtung. Also ich muss dazu sagen, dass ich mich als sehr glücklich schätze, in den 60er Jahren also junge Frau gewesen zu sein und diese Möglichkeit, die wir gehabt haben und auch genommen haben, die ganzen Ideen und Systeme zumindest geistig oder mit unseren Ideen umzukehren. Also Geld war sowas von verpönt und uninteressant bei uns. Kein Mensch wollte reich werden oder reich sein. Und ich sage ja immer, dass eine gewisse Knappheit, gerade mit Geld, macht sehr kreativ. Also dass zu viele Geld ist wirklich irgendwie abtötend. Und für mich bedeutet zum Beispiel Einfallsreichtum und Kreativität und geistige Unabhängigkeit Sicherheit. Also ist auch die Idee von Wohlstand damit verbunden.
Moment, ganz kurz, da muss ich mal nachfragen. Also die geistige Kreativität bedeutet für Sie Sicherheit.
Genau.
Okay.
Genau. Und das heißt, meine Sicherheit oder mein Gefühl von Wohlstand hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Und das verdanke ich der Sozialisierung auch, der 60er Jahre, frühen und auch späten. Und es ist interessant, und das habe ich auch mit Gleichaltrigen gemein, das hat uns tatsächlich die Nachkriegsjahre sehr geformt. Wir sind ein bisschen bescheidener auf vielen Ebenen. Das heißt, wenn man kreativ ist und Einfallsreichtum hat, dann ist man dem Geld auch nicht so sehr hinterher, weil man fühlt sich so, als könnte man seine Welt selber kreieren. Und all das ist ja auch Sicherheit. Das ist meine persönliche Sicherheit. Ich bin super Individualistin und nebenbei bemerkt auch die Childless Cat Lady, obwohl ich keine Katze habe. Aber also diese Prinzipien, dass Geld im Grunde ziemlich uninteressant ist, man muss es haben. Ich will es nur nicht verniedlichen und romantisieren, das Prinzip. Aber ich denke mir, der Reichtum ist tatsächlich eher in einem. Und je mehr man das nach draußen vermittelt, desto glücklicher ist man. Und
ich sehe Frau Dittmar, ich sehe sie zwar nicht, aber ich sehe Frau Dittmar eigentlich die ganze Zeit nicken, weil ich glaube, das ist ungefähr ihr Kapitel Kreativitätswohlstand, oder
Frau Dittmar? Absolut. Ohne Kreativität würden wir sterben. Also ich finde,
und ich habe auch diese Beobachtungen.
Und damals eben nur den Einsatz, die Generation, die auch ja auch nicht nur mit Unrecht echt beschimpft, sollte man, das ist so das falsche Wort, wir sollten nicht beschimpft werden, wir sind Zeitzeugen. Aber das ist das Gute daran gewesen, dass wir gewagt haben, die Idee überhaupt, dass Wohlstand uninteressant war in dem Falle. Ne? Und das habe ich gemerkt, das hat in mir sich so festgesetzt, das habe ich nie vergessen und danach habe ich tatsächlich gelebt. Also Hippies are happy.
Hippies are happy. Sabine Reiche, unsere Hörerin. Frau Dittmar, bitte.
Ich wollte nur ergänzen, dass ich genau diese Beobachtung ja auch vor allem in Asien gemacht habe, dass eben Knappheit zu Kreativität führen kann und da oft sehr, sehr beglückt war über die einfachen Lösungen, die Menschen entwickeln, auf die sie dann auch sichtlich stolz sind und auch da wieder wichtig, das nicht zu romantisieren natürlich.
Frau Reiche, danke schön für Ihren Anruf.
Gerne, tschüss.
Ein schönes Wochenende noch. Ich möchte noch die E-Mail von Mechthild Mantai vorlesen. Wohlstand hat viel mit dem Alter zu tun, weil wir jetzt gerade über die Boomer und so weiter geredet haben. Als junger Mensch mit sehr wenig Lebenserfahrung wünscht man sich später mal viel zu besitzen, Haus und so weiter. Erst im Alter ist Wohlstand zum Beispiel einfach mal für einige Stunden nicht erreichbar zu sein. Gedanken unserer Hörerin Mechthild Mantai. Helmut Feistel schreibt uns: Frage an Sie alle, was wäre, wenn das Erbrecht abgeschafft würde? Es gäbe keinen Grund mehr, Geld und Güter anzuhäufen, oft durch Tricks, Kriege, Ausbeutung, als man selbst im Laufe des Lebens verbrauchen kann. Also mehr Güter anhäufen, als man im Laufe des Lebens verbrauchen kann, wäre unnötig, wenn das Erbrecht abgeschafft würde. Vielleicht wäre das eine bessere Welt. Mutmaßt oder überlegt, Herr Feistel, Herr Enste, Dominik Enste, was fällt Ihnen dazu ein? Idee, ne?
Ja, wir können viele Ideen uns vorstellen, vom bedingungslosen Grundeinkommen über Gemeinwohlökonomie bis hin zu Planwirtschaft, Sozialismus. Es gab ja ganz viele Ideen, die generiert wurden. Und im Sozialismus gab es noch gar nicht so viel Erbrecht und Privateigentum. Was ich mit Blick auf die tatsächlich existierenden Gesellschaften feststelle, ist, dass die Menschen sich ja mehrheitlich dafür entschieden haben, in einer freiheitlichen sozialen Marktwirtschaft zu leben oder zumindest eher marktwirtschaftliche Entwicklung präferieren. Auch Wohlstaatsmodelle, selbst in Skandinavien und Finnland und anderen Ländern, Schweden, gibt es ja quasi auch eine Grundüberzeugung, dass man erstmal frei entscheiden darf, welche Güter man konsumieren möchte, welche Entscheidung man treffen möchte. Und für mich als freiheitsliebende Menschen ist das tatsächlich durchaus etwas, was mir eher zu Pass kommt, als zu sagen, wir verbieten jetzt Erbschaftsrecht oder ähnliches. Selbst in Schweden beispielsweise, einem Land, das häufig ja auch genannt wird, wenn es um Wohlfahrt geht und auch am Ende um Wohlstand, übrigens auch ein Land, in dem die Menschen sehr glücklich sind. Dänemark ist das Land, in dem die Menschen sehr glücklich sind, Finnland aber auch, also auch da sehr glücklich leben, gibt es Freiheit und marktwirtschaftliche Prozesse und nicht etwas, das der Staat dogmatisch vorgibt. Und insofern bin ich etwas skeptisch, ob wir in diese Richtung, Richtung Sozialismus, Planwirtschaft gehen sollten, weil das andere doch sehr viel mehr Freiraum auch für andere Art von Wohlstand geschaffen hat.
Corinna Vogt-Kehlenbeck aus Wolfenbüttel hat uns geschrieben und sagt, der Begriff des Zeitwohlstandes ist sicherlich wichtig, aber ich möchte mal was anderes fragen. Wer wohlhabend ist, hat auch Verantwortung und deshalb ist die bewusste Akzeptanz des schrumpfenden Wohlstands bei einer Verantwortung für die eine Welt, die bewohnbar bleiben sollte, doch zentral. Die schrumpfenden Wachstumsraten gelten im Kapitalismus als Zeichen einer falschen Politik. Sind wir dazu bereit? Aktuell wird ja eher die Gefährdung des Wohlstandes durch den Zuwachs an Menschen aus benachteiligten oder von Krieg und Unruhen hungergeprägten Ländern thematisiert. Eine Frage an Ihre Gäste. Wie geht es Ihren Diskutanten damit persönlich? Würden Sie verzichten? Und wenn, worauf würden, könnten Sie verzichten? Frau Dittmar, vielleicht erstmal an Sie.
Ja, die Frage nach dem Verzicht ist ja eine, die mich schon lange umtreibt, weil mir eben aufgefallen ist, dass wir so viel darüber sprechen, dass wir jetzt auf Fliegen verzichten müssen und auf Fleisch und keine Ahnung was noch alles, aufs Auto oder und wir aber gar nicht sehen, auf was wir alles verzichten und dass wir darüber nie abgestimmt haben. Also Herr Enste sagte vorhin, wir haben uns dafür entschieden und ja gut, aber für vieles habe ich mich nicht bewusst entschieden. Ich habe mich nicht entschieden, in Städten zu leben, wo alles voll ist mit Autos. Ich habe mich nicht entschieden, dass alles immer so beleuchtet ist, dass ich die Sterne kaum noch sehen kann, dass wir aus Flüssen nicht bedenkenlos trinken können und so weiter. Und das hört sich vielleicht alles jetzt sehr romantisch an, aber tatsächlich ist das für mich eine Dimension von ökologischem Wohlstand, die ich nicht missen möchte. Mhm. Und das hat weitreichende Konsequenzen. Und mir fehlt das so sehr in dieser ganzen Verzichtsdebatte. Worauf verzichten wir eigentlich ungefragt und merken vielleicht gar nicht, dass es uns fehlt, weil es auch so ein schleichender Prozess ist, dass das einfach immer mehr verschwindet.
Lassen wir auch Herrn Enste noch zu Wort kommen.
Ich glaube, mit Verzicht werden wir nicht die Probleme lösen, sondern wir brauchen innovative andere Lösungen. Das Problem der weltweiten Armut, was mal angesprochen wurde, wo man sagt, wir müssen die eine Umverteilung gestalten, funktioniert ja nicht, wenn wir eine wachsende Weltbevölkerung haben. Und deswegen bin ich eher dafür, dass es vielleicht auch Spaß machen kann, Dinge nicht zu tun, die wir bisher gewohnt sind zu tun. Also dass es eher in diese Richtung entwickelt wird und dass wir dann eher schauen, wie wir können wir auch den technischen Fortschritt nutzen, um eine nachhaltigere Wirtschaft zu gestalten.
Unser Hörer Fabian John hat uns geschrieben, 20 Jahre alt. Wohlstand bedeutet für mich die Freiheit, das tun zu können, was ich möchte und auf die Art und Weise, die mir entspricht, natürlich immer im Rahmen, damit ich niemand anders einschränke oder beeinträchtige. Diese individuelle Freiheit und Selbstbestimmung sind für mich zentrale Werte und darüber hinaus sehe ich echten Wohlstand darin, anderen Gutes zu tun oder tun zu können, wenn man selbst genug hat. Wenn man nicht nur für sich sorgt, sondern auch die Möglichkeit hat, etwas zurückzugeben und anderen zu helfen, dann wird Wohlstand für mich wirklich bedeutungsvoll, schreibt unser Hörer Fabian John. Und jetzt ist Kirsten Archipow am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Archipow.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich erstmal unglaublich über Ihre Sendung und möchte mich ganz vielen Aspekten anschließen, die da genannt wurden.
Prima.
Und ich lebe in Berlin. Und was mir, ich höre sehr gerne den Deutschlandfunk, aber was mir noch ein bisschen fehlte, ist auf der materiellen Ebene unseres Wohlstandes, den ich ja auch natürlich als Basis meines Lebens sehr genieße, mit dieser Sicherheit, die ja so ein grundlegender Wohlstand durchaus gibt, ist der interkulturelle Aspekt, also dass unser materieller Wohlstand ja wirklich auch sehr mitberuht auf den Arbeitsmigranten, die das mit aufgebaut haben alles oder auch den Waren, die wir aus anderen Ländern beziehen. Und da ist für mich immer noch das Bewusstsein bei einem Großteil der Menschen, denen ich begegne, nicht so ausgeprägt. Und ich empfinde es als großen Wohlstand hier für mich, auch für, also einen Beitrag zu meinem emotionalen Wohlstand, ohne weit reisen zu müssen, hier eben vor der Tür und um mich herum auch Menschen aus ganz anderen Kulturkreisen begegnen zu können und mich da auszutauschen. Darauf wollte ich auf jeden Fall
nochmal. Ganz toller Gedanke. Dankeschön.
Ja.
Übrigens ein Gedanke, den Marie-Louise Reibel auch so in dem so ein bisschen uns geschrieben hat. Für mich bedeutet Wohlstand, dass ich in einer Demokratie leben darf, Schulbildung erhalten habe, einen richtigen Beruf erlernen konnte, mich ständig weiterbilden kann, ohne Vorschriften vom Staat, gutes Gesundheitssystem und so weiter. Jetzt endlich Artikel 3 im Grundgesetz Gesicht bekommt, unter anderem durch das Sichtbarmachen über den CSD, queere Mitbürger, dass wir eine multikulturelle Gesellschaft haben. Das erfüllt sie eben ja mit dem Gedanken, das ist Wohlstand. Wohlstand bedeutet für mich auch Dankbarkeit für all das, was ich hier geschrieben habe, Marie-Louise Reibel. Wenn wir jetzt in einer Minute zusammenfassen, Frau Dittmar, Wohlstand für unsere Hörerinnen und Hörer in der heutigen Diskussion, haben Sie es anders oder so erwartet?
Ich bin nicht überrascht. Mir ist das bewusst, dass wir schon längst mittendrin sind in einem Wertewandel und dass viele Menschen das längst so sehen, dass Wohlstand einfach viel, viel mehr ist als der Kontostand oder auch die Statussymbole und dass da eben teilweise ein verzerrtes Bild auch unterwegs ist, eben durch auch die Werbung zum Beispiel.
Herr Enste, Sie haben das Schlusswort.
Ja, ich fände es wichtig, dass wir sehen, dass die Wirtschaft und die Ethik oder der Wertewandel oder die anderen Werte zu leben, sich immer als Gegensatz wahrgenommen werden. Dafür kämpfe ich seit 30 Jahren mit der Wirtschaft und Ethik und würde mir wünschen, dass die Sendung so ein bisschen Beitrag geleistet hat, dass es beides sich gegenseitig verstärken und beides nicht gegeneinander gewendet werden sollte.
Dem würde ich mich anschließen, dass wir auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt haben. Das haben wir ganz wunderbar erleben dürfen mit Ihren vielen, vielen, vielen E-Mails und vielen, vielen Anrufen, die vielleicht auch nicht auf Sendung gekommen sind oder nicht verlesen worden sind. Vielen Dank unseren Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall für die Gedanken zum Wohlstand und an Vivian Dittmar, Coach und Autorin, und an Dominik Enste, Verhaltensökonom und Wirtschaftsethiker. Ein schönes Wochenende wünsche ich.